Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Bastian Brandau, herzlich willkommen. Eine Perspektive wünschen sich viele Unternehmen in der Corona-Pandemie. Das war in den vergangenen Monaten immer wieder zu hören. Wobei Wünschen wahrscheinlich zu wenig ist, denn der Ärger ist groß in der Wirtschaft, weil diese Perspektive vielen momentan fehlt. Genau wie mehrere Milliarden aus den sogenannten November- und Dezemberhilfen, die noch nicht ausgezahlt sind. Heute hat sich Wirtschaftsminister Peter Altmaier mit Wirtschaftsverbänden zusammengesetzt und ausgetauscht. Die Ergebnisse fasst gleich unser Korrespondent aus Berlin zusammen. Und dazu hören Sie auch ein Interview mit Christian von Stetten, mittelstandspolitischer Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Mit Johnson & Johnson hat heute ein weiterer Pharmaproduzent einen Antrag auf die Zulassung eines Corona-Impfstoffs in der EU gestellt. Eine Erleichterung, bis ausreichend Menschen geimpft sind im Alltag, sollen Schnelltests bringen, die ohne fachkundige Hilfe durchgeführt werden. Gesundheitsminister Jens Spahn will sie baldmöglichst zulassen. Die EU-Kommission kritisiert die deutschen Kontrollen an den Grenzen zu Tschechien und Österreich. Und der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte entscheidet im Fall Kunduz und der Bombardierung eines Treibstofflasters mit über 50 Toten in Afghanistan. Man könne eine Zeit lang durchstehen, aber irgendwann brauche man Perspektiven. So konnte man es schon im vergangenen Frühjahr in deutschen Unternehmen hören. Die erhalten während der Pandemie staatliche Unterstützung wie in kaum einem anderen Land der Welt. Und dennoch geht es wohl jetzt bei vielen an die Substanz. Am augenscheinlichsten bei den seit Monaten geschlossenen Gaststätten, Hotels und dem Einzelhandel. 40 Wirtschaftsverbände vertraten heute mindestens ebenso viele Wirtschaftszweige bei einer Videokonferenz mit Peter Altmaier. Frank Kapellan berichtet.
Nachdem Michael Frenzel ein paar Nettigkeiten gegenüber Peter Altmaier losgeworden ist, legt der Präsident des Bundesverbandes der Tourismusbranche los. 1,6 Milliarden Euro Verlust machen die von ihm vertretenen Unternehmen pro Woche. Und doch, schimpft Frenzel, werden wir ausgegrenzt, das Reisen pauschal verunglimpft.
Das jüngste Beispiel war etwa die pauschale Absage des Osterurlaubs. Es gibt Studien des RKIs, die belegen, dass vor allem der organisierte Urlaub eben nicht der Infektionstreiber ist.
Eine Breitseite gegen Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer, der den Osterurlaub für die Deutschen bereits öffentlich abgeschrieben hat. Doch auch Helge Braun, die rechte Hand der Kanzlerin, bekommt sein Fett weg.
Wir brauchen eine Öffnungsperspektive und diese darf nicht sein, dass im Sommer irgendwann wieder die Biergärten geöffnet werden, um mit den Worten des Kanzleramtschefs zu reden.
Eine Menge Frust ist dem Wirtschaftsminister da bei diesem sogenannten Wirtschaftsgipfel. Digital in schlechten Videokonferenzen, aber in der Sache doch gut verständlich entgegengeschlagen. Angesichts sinkender Infektionszahlen wächst der Druck, einen baldigen Weg aus dem Lockdown aufzuzeigen. Christdemokrat Peter Altmaier verspricht, bald zu liefern. In den kommenden Tagen soll ein Plan für die schrittweise Öffnung präsentiert werden.
Es ist eben auch von vielen angeregt worden, dass wir angefangen von Teststrategien und der Verfügbarkeit von Eigentests und Schnelltests über die Frage von Hygienekonzepten eben ein umfassenderes Konzept erstellen.
Woran sich mögliche Öffnungen orientieren, ob etwa an 35er oder 50er Inzidenz, ob auch die Belegung der Intensivbetten oder der Stand der Impfungen in einzelnen Bundesländern eine Rolle spielen soll, bleibt unklar. Dass sich Bund und Länder auf eine einheitliche Strategie verständigen werden, gilt zudem als unwahrscheinlich. Die heutigen Hilferufe aber könnten Wirkung zeigen. Große Ketten wie Douglas oder Esprit kündigen Dutzende von Filialschließungen an. Kleine Einzelhändler stehen vor dem Aus, warnt deren Lobbyvertreter Josef St. Johanser.
Ohne weitere staatliche Hilfen sehen sich 65% der Innenstadthändler gezwungen, Insolvenz anzumelden.
Immer noch kommt die bereits zugesagte Unterstützung nur schleppend an. So wurden erst 64% der Novemberhilfen für Restaurants und Kneipen tatsächlich gezahlt. Bei den Dezemberhilfen sind es sogar nur 23%. Guido Zöllig, Präsident des Hotel- und Gaststättenverbandes, zur Stimmung in seiner Branche.
Die Verzweiflung wächst. Es wird zunehmend mit Wut und immer mehr existenzieller Sorge reagiert. 2/3 aller Betriebe bangen um ihre Existenzen. Jedes vierte Unternehmen zieht konkret die Geschäftsaufgabe in Erwägung.
Altmaier verspricht Besserung und stellt neue Unterstützung in Aussicht. Ein Härtefallfonds soll Betriebe auffangen, die bisher durch den Rost gefallen sind. Solo-Selbstständigen ohne große Fixkosten, die seit Januar ganz leer ausgehen, wird eine sogenannte Neustarthilfe in Aussicht gestellt. Das könnte zum Beispiel einem privat unterrichtenden Musiklehrer helfen. Doch auch große Unternehmen sollen künftig Hilfe erhalten. Der Wirtschaftsminister kündigt an, dass die bisherige Grenze von 750 Millionen Euro Jahresumsatz fallen soll. Trotz dieser Vorhaben reagiert die Opposition unzufrieden. FDP-Chef Christian Lindner vermisst weiter klare Ansagen zum Ausstieg aus dem Lockdown.
Der Eindruck verstärkt sich, dass es um Beschwichtigung, aber nicht um Problemlösung gegangen ist.
Und Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt beklagt die stockenden Zahlungen.
Das ist ein Gipfel der Enttäuschung. Es ist eine Enttäuschung für viele, die auf die Wirtschaftshilfen gewartet haben, die darauf angewiesen sind.
Erst Anfang März wird Kanzlerin Merkel mit den Ländern beraten, wie der Lockdown tatsächlich beendet werden könnte. Sollten sich die Virusmutationen schnell verbreiten, könnten ohnehin alle Pläne wieder Makulatur sein.
Berichtet Frank Capellan. Und über die Ergebnisse des Spitzentreffens habe ich vor der Sendung mit Christian von Stetten gesprochen. Er ist Abgeordneter der CDU im Bundestag, mittelstandspolitischer Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion und selbst Unternehmer. Ich habe ihn zunächst gefragt, ob er als Unternehmer zufrieden ist mit den Ergebnissen der heutigen Videokonferenz.
Es war zumindest mal notwendig, dass sie jetzt stattgefunden hat. Denn das Hauptproblem ist eben, und das ist noch nicht gelöst, dass der Bundesfinanzminister im Oktober den von Schließung betroffenen Unternehmen eine Bazooka versprochen hat, die sie dann später als Wasserpistole entpuppt hat. Und viele Verbandsvertreter haben heute nochmal klargemacht, dass Zehntausende von Unternehmen immer noch auf das beantragte Geld warten und maximal 50.000 Euro Abschlagszahlung erhalten haben. Und wenn sie im Monat mehrere hunderttausend Euro Fixkosten haben, dann sind die 50.000 Euro natürlich ruinös. Und deswegen war es notwendig, dass es heute mal klargestellt wurde.
Also war es mehr als ein Trostgipfel. Das war ja zum Beispiel die Forderung von Stefan Gent, dem Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands.
Ja, es sind ja auch einige Ergebnisse erzielt worden. Das heißt, man hat jetzt mal zusammengeschaut, dass man eine gemeinsame Öffnungsstrategie entwickelt. Denn ich glaube, das ist auch ganz notwendig für die betroffenen Unternehmen, die jetzt bei den Banken sich Geld leihen wollen. Die Banken wollen eine Jahresprognose haben. Und wie sollen die Unternehmen eine Jahresprognose stellen, wenn sie gar nicht wissen, wann sie überhaupt aufmachen können? Und diese ganzen Punkte sind jetzt mal auf den Tisch gekommen. Und der Bundeswirtschaftsminister hat es sicherlich auch schon vorher gewusst. Aber ich glaube, es wurde heute nochmal deutlich.
Kommen wir mal zu diesem Ergebnis, wenn man das ein solches nennen will. Das ist ja eine Absichtsbekundung, die Wünsche der Wirtschaft in das nächste Bund-Länder-Treffen Anfang März mitzunehmen. Aber die Verbände, 40 waren das ja heute, die sollen sich zunächst einmal untereinander einigen. Hat es da der Minister geschafft, ganz geschickt den schwarzen Peter den Wirtschaftsverbänden zuzuspielen?
Nein, ich glaube, es ist sinnvoll, wenn die Wirtschaft mit einer Stimme spricht und diese Öffnungsstrategie gemeinsam bespricht und dann vorlegt. Aber es wurden einige Punkte auch klargemacht, die jetzt sofort umgesetzt werden können. Das heißt, auch Unternehmen über 500 Millionen Euro Umsatz können jetzt Antrag auf Hilfen stellen oder auch diese Härtefallfonds, der mir besonders wichtig ist, weil wir immer wieder Unternehmen haben, die fallen unter den Rost. Und von daher darf der Wirtschaftsminister jetzt nicht warten, bis die Ministerpräsidenten zusammenkommen, sondern es muss in den nächsten Tagen entschieden werden und dann auch umgesetzt werden.
Dieser Härtefallfonds, der ja auch bisher nur angekündigt ist, da muss dann ja auch wieder der Finanzminister mit ins Boot geholt werden. Die Rede ist davon 2 Milliarden, das hatte ich gelesen, vielleicht auch hälftig aufgeteilt zwischen Bund und Ländern, eben insbesondere für die Unternehmen, wie Sie sagen, die da durch die Raster fallen. Reicht diese Ankündigung, um die finanziellen Löcher bei den Unternehmen zu stopfen, und kommt das nicht auch viel zu spät?
Das kommt in der Tat zu spät, aber die 2 Milliarden sind jetzt für den Anfang mal ausreichend. Ich habe bereits im Dezember dem Finanzminister Vorschläge gemacht, wie dieses drohende Elend behindert werden kann. Aber er hat es nicht gesehen, auf ihn zukommen. Jetzt haben wir die Blamage, die Regierung ist blamiert, hetzt von einem Gipfel zum anderen und die Unternehmen haben den Schaden. Auch wenn das jetzt eingesehen worden ist, dass er diesen Härtefall vorbraucht, dann ist es, glaube ich, sinnvoll. Aber auf der anderen Seite wird die Große Koalition auch ihren eigenen Ansprüchen nicht gerecht. Sie hat im letzten Sommer eine hochrangig besetzte Entbürokratisierungskommission gegründet, um dafür zu sorgen, dass, wenn die Krise vorbei ist, dass die Unternehmen befreit wieder durchstarten können. Ich weiß nicht, ob die schon getagt hat, aber die hat bisher auf jeden Fall noch kein Ergebnis geliefert. Das heißt, die Bürokratie bleibt, wie sie ist, und da hilft es den Unternehmen auch nicht, wenn sie jetzt eine kleine Zuwendung kriegen. Da muss die Regierung liefern, und das hat sie bisher noch nicht getan, und das wurde heute auch nochmal angesprochen.
Sie haben mehrfach den Finanzminister Olaf Scholz angesprochen, der eben heute nicht dabei war, sondern nur Bundeswirtschaftsminister Altmaier. Einige hätten sich ja auch gewünscht, dass die Kanzlerin selbst kommt. Ist das dann ausreichend, wenn da nur der Bundeswirtschaftsminister, also nur in Anführungszeichen, da heute gesessen hat? Es soll ja geknirscht haben zuletzt immer wieder zwischen dem Bundeswirtschaftsministerium und dem Bundesfinanzministerium.
Die Bundesregierung wollte vielleicht den Termin auch nicht so hoch hängen und deswegen ist der Bundeswirtschaftsminister alleine da gewesen, weil in der Tat ist es traurig, dass es diesen Termin jetzt, 4 Monate nachdem die Hotels geschlossen worden mussten, erst gegeben hat. Das hätte am Anfang stattfinden müssen, dann wären manche Unternehmen jetzt nicht in der Notlage und der Wirtschaftsminister bemüht sich in allen Bereichen reglich. Aber am Ende des Tages haben ihm die Hotels und die Restaurantbesitzer auch klar gemacht, dass sie diese Perspektive brauchen, dass sie sich im letzten Jahr vorbereitet haben auf die Hygienemaßnahmen und dann, nachdem sie viel Geld investiert haben, dann der Lockdown kam. Und das ist heute deutlich geworden und ich denke, der Wirtschaftsminister wird es seinem Finanzminister dementsprechend auch mitteilen und ich hoffe, die setzen sich morgen zusammen und löst die dort aufgetretenen Probleme.
Diese Perspektiven sind ja im Prinzip schon seit Beginn des Lockdowns, der Pandemie, das große Thema. Der erste Lockdown, das ist ja fast ein Jahr her. Der Winterlockdown ist jetzt eben seit November. Wie groß bleibt in der Wirtschaft das Unverständnis ja auch über den CDU-Wirtschaftsminister, dass eben große Teile, es geht da ja um Milliardensummen, der November- und Dezemberhilfen, jetzt haben wir Februar, immer noch nicht ausgezahlt sind?
Das bleibt natürlich da und das kriegen sie auch nicht weg. Ich verstehe auch nicht, warum man nicht im Sommer diese Software programmiert hat, wo man doch gewusst hat, zumindest alle Experten haben es uns gesagt, dass die zweite Welle kommt, dass man dann im Oktober beschließt, dass ab 1. November die Hotels und Restaurants zu sind und dann anfängt, eine Software zu programmieren, die dann verständlicherweise vielleicht 2-3 Monate braucht, bis sie programmiert ist. Diese Vertrauenskrise, die kriegen sie nicht so schnell weg, aber es sind andere Punkte, wo jetzt noch gehandelt werden kann. Wenn sie überlegen, dass die Blumenläden alle zu haben, aber all die Blumen verkauft oder Kleiderläden geschlossen sind, aber Lidl ganze Kleiderständer in ihren Läden stehen hat. Oder wenn Sie überlegen, dass Elektroläden geschlossen haben und Edeka Radios und Fernseher verkauft, dann ist das einfach nicht mehr nachvollziehbar für die betroffenen Branchen. Und da hätte man vor Monaten schon reagieren müssen. Wenn man es heute verstanden hat, dann ist es auch möglich, jetzt in dieser Woche noch zu reagieren. Aber das erwarten die Vertreter der einzelnen Branchen und ich hoffe, man hat es heute auch von Berlin verstanden.
Noch ein Ergebnis ist die Neustarthilfe, mit der die Regierung Solo-Selbstständige mit bis zu 7.500 Euro unterstützen will. Als ein Beispiel wurden hier selbstständige Musiklehrer genannt, aber es gibt ja sehr viele von diesen Solo-Selbstständigen, die auch im Prinzip vorher durch viele Raster gefallen sind. Ist das ein gutes Ergebnis oder ist das nur was, was nebenher runtergefallen ist?
Also dieses Ergebnis stand auch schon vorher fest. Der Bundeswirtschaftsminister hat den heutigen Termin genutzt, um zu verkünden, dass ab heute diese Hilfen beantragt werden können. Von daher sehen Sie, dass das schon einige Wochen Vorbereitung gebraucht hat. Und ich glaube, das ist auch notwendig für die Betroffenen. Und wenn am Ende des Tages die Betroffenen das Gefühl haben, dass da heute viel beschlossen worden ist, dann ist das, glaube ich, auch ein Motivationsthema. Und ich hoffe, die Leute werden dementsprechend morgen dann spätestens dann auch die Internet nutzen, um eben diese Hilfen zu beantragen. Bis zu 7.500 Euro pro Monat. Ich glaube, das hilft den Betroffenen.
Kommen wir nochmal zu dieser Regelung zurück. Die Unternehmen, die wollen klare Perspektiven, sollen sie jetzt selbst mitentwickeln und dann mit einbringen, sind aber letztendlich nicht alle Regelungen Makulatur, wenn die ansteckenderen Mutanten des Virus sich weiter verbreiten in den kommenden Wochen.
Ich weiß nicht, ob sich überhaupt jemals jemand in einem Hotel angesteckt hat. Die Hotelbetreiber wissen nicht, warum sie ein Hygienekonzept entwickeln mussten, zum Teil mit Test beim Einchecken. Dann die Menschen im Einzelzimmer mit dem Ehepartner oder eben im Einzelzimmer in dem Hotelzimmer übernachten, sie die Bar geschlossen haben und das Frühstück an die Haustür bringen vom Hotelzimmer. Warum jetzt da die Hotels geschlossen werden müssen, weil da Ansteckungsgefahr ist, haben die bis heute nicht verstanden. Und deswegen ist es wichtig, dass eben diese Öffnungsstrategie vielleicht auch zweigleisig fährt, dass man nicht von Anfang an alles hochfährt. Diskotheken, Bars müssen vielleicht noch länger geschlossen werden. Aber ich glaube, die Restaurants haben da gute Hygienekonzepte entwickelt, auch die Läden, die eben irgendwann mal wieder aufmachen müssen. Wir können das ja nicht bis zum Mai treiben. Das ruiniert unsere gesamte Wirtschaft, ist übrigens auch nicht finanzierbar. Und deswegen sollten wir da schauen, dass wir auch auf die Verbände hören, was die für Konzepte entwickeln. Und in der Tat, die haben da jetzt ihre Hausaufgaben, aber ich bin mir sicher, dass sie diesen gewachsen sind und gute Konzepte vorlegen werden.
Sagt Christian von Stetten, mittelstandspolitischer Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, über die Ergebnisse des heutigen Spitzentreffens der Wirtschaft mit Minister Peter Altmaier. Das Interview haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Und Sie würden wohl auch der Wirtschaft helfen können. Die Rede ist von Corona-Schnelltests. Kurz selbst einen Abstrich genommen, vielleicht in Zukunft auch einfach nur dran gelutscht wie an einem Lolli. Und schon hätte man die Gewissheit, ich bin zumindest heute nicht ansteckend, kann zur Arbeit oder meine Großmutter besuchen oder vielleicht auch in ein Restaurant oder eine Kneipe. Corona-Schnelltests, so die Hoffnung, könnten den Alltag in der Pandemie erleichtern und sie sollen bald auch in Deutschland zugelassen werden. Über die neue Testoffensive berichtet Caroline Born.
kostenlose Corona-Tests für alle. Weil Antigen-Schnelltests mittlerweile in ausreichender Menge am Markt verfügbar seien, sollen Bürgerinnen und Bürger ab 1. März von geschultem Personal getestet werden können, kündigt Gesundheitsminister Jens Spahn auf Twitter an. Kommunen könnten Testzentren oder Apotheken mit solchen Angeboten beauftragen. Die Kosten übernehme der Bund. Bereits jetzt können die Antigen-Schnelltests in Pflegeheimen, Kliniken und nach Infektionsfällen etwa auch in Schulen verwendet werden, vorerst aber nur von geschultem Personal. Spahn will daneben den Weg freimachen für einen breiten Einsatz von Selbsttests für Laien. Für den Münchner Verwaltungsrechtler Martin Burgi sind die Schnelltests eine Chance, wieder ein Stück mehr Freiheit zurückzuerlangen, wie er im Bayerischen Rundfunk erläutert. Burgi sieht den Staat in der Pflicht, möglichst viele Tests preisgünstig zur Verfügung zu stellen.
Wir waren jetzt doch sehr fixiert auf das Mittel der Verbote. Neuerdings kam jetzt das Mittel der Impfungen dazu. Und nun entsteht gewissermaßen am Horizont ein weiteres Mittel, das ist der Schnelltest. Und der Staat ist also verpflichtet, die Infrastruktur zu schaffen, die Verbreitung zu fördern.
In Nordrhein-Westfalen sollen sich Mitarbeiter von Kindertagesstätten künftig zweimal pro Woche testen lassen können. Ab kommenden Montag will das Bundesland die Kitas schrittweise wieder für mehr Kinder öffnen. Die Äußerungen des nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet zum Corona-Kurs haben unterdessen für Kritik gesorgt.
Man kann nicht immer neue Grenzwerte erfinden, um zu verhindern, dass Leben wieder stattfindet.
Von erfundenen Grenzwerten zu sprechen, zerstöre Vertrauen in die Corona-Maßnahmen, schreibt SPD-Fraktionsvize Katja Mast auf Twitter. Einspruch auch vom SPD-Gesundheitsexperten Karl Lauterbach. Der Grenzwert von 35 sei nicht erfunden, sondern abgeleitet vom höheren R-Wert der Mutation des Coronavirus. Laschet hatte mit den anderen Regierungschefinnen und Chefs der Länder vereinbart, den Lockdown zu verlängern. Sollte die 7-Tage-Inzidenz stabil unter 35 sinken, sollen die Länder die Beschränkungen schrittweise lockern. Derzeit liegt der Wert bundesweit bei 59. Man müsse das Virus und seine Mutationen zwar ernst nehmen, aber zugleich zu einer abwägenden Position zurückkommen. Deutliche Worte von Laschet beim digitalen Neujahrsempfang des baden-württembergischen Landesverbands des CDU-Wirtschaftsrats, ein bundesweit organisierter unternehmerischer Berufsverband, der aber keine Teilorganisation der Partei ist.
Populär ist, glaube ich, immer noch die Haltung, alles verbieten, streng sein, die Bürger behandeln wie unmündige Kinder, auch in der Sprache. Aber das ist, glaube ich, nichts, was auf Dauer trägt.
Laut dem grünen Bundesgeschäftsführer Michael Kellner stellt sich Laschet damit gegen die von ihm selbst mitbeschlossene Linie. Damit untergrabe er eine solidarische Pandemiebekämpfung, das höchste Gut in diesen Zeiten, so Kellner. Unterstützung erhält der CDU-Chef vom FDP-Vorsitzenden Christian Lindner. Er sagt, den richtigen Worten müssten umgehend Taten folgen. Eine Perspektive auf Öffnung sei möglich und dringlich.
Der Bericht von Caroline Born. Kommen wir zu weiteren Auswirkungen der Pandemie. Schlangen und Unsicherheit, so ist weiterhin die Lage an der deutsch-tschechischen Grenze, auch an der Grenze zum österreichischen Bundesland Tirol. Weil ansteckende Mutanten des Virus sich dort verbreitet haben, gilt seit Sonntag ein generelles Einreiseverbot. Allerdings werden nachträglich immer wieder Ausnahmen, etwa für Angestellte in deutschen Firmen, geschaffen. Freier Verkehr von Waren, Personen und Dienstleistungen sind eine der Grundfreiheiten der EU. Von der Kommission kam daher heute Kritik am deutschen Alleingang. Paul Fuhreiter.
Nein, glücklich ist man in Brüssel über die deutschen Maßnahmen zu Tschechien und Tirol nicht. Aber dass der entscheidende Impuls von der EU-Kommission kommen könnte, das Grenzchaos zu beenden, scheint zurzeit eher unwahrscheinlich. EU-Beamte zeigten sich heute nämlich skeptisch, mit harten Maßnahmen zu drohen, auch weil sich die Sachlage schnell wieder ändern könnte. Stattdessen gibt es von der Brüsseler Behörde vor allem appellierende Worte.
Whereas we also consider that member states should strongly discourage non-essential travel.
Wir finden es richtig, dass von nicht notwendigen Reisen in Hochrisikogebiete dringend abgeraten werden soll. Dennoch sollen Grenzschließungen oder pauschale Einreiseverbote vermieden werden.
Border closures or blanket travel bans should be avoided,
sagte gestern ein Sprecher. Die EU-Kommission rief in Erinnerung, dass sich die Länder darauf geeinigt haben, von pauschalen stationären Grenzkontrollen abzusehen. Auch die Bundesregierung hat dem zugestimmt. In einem Brief an die Hauptstädte mahnt die Brüsseler Behörde dazu, sich an die gemeinsame Beschlusslage zu halten. Gleichzeitig ermöglichen die beschlossenen Empfehlungen aber auch zusätzliche Maßnahmen bei Hochrisikogebieten, etwa einen obligatorischen Corona-Test vor der Abreise und eine verpflichtende Selbstisolierung. Auch können die Maßnahmen auf Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus kritischen Berufen ausgeweitet werden. Laut EU-Beamten gibt es Covid-bedingte Grenzkontrollen zurzeit in Tschechien, Dänemark, Ungarn, Österreich, Portugal, Spanien und Finnland. Deutschland ist in seinem Aktivismus also nicht alleine. Belgien verbietet sogar gänzlich alle nicht notwendigen Ein- und Ausreisen. Die Holzhammer-Methode wird in der Brüsseler Behörde unter dem Verhältnismäßigkeitsaspekt skeptisch gesehen. Nach Angaben der Europäischen Krankheitsbekämpfungsagentur ECDC gibt es schließlich auch wenige Zonen wie Island und einen Teil von Griechenland, wo die epidemiologische Lage im grünen Bereich ist. Kurzum, eine Reise dorthin sollte eigentlich erlaubt sein. Möglichkeiten der Intervention hat die EU-Kommission kurzfristig jedoch kaum. Die EU-Staaten dürfen, so wie geschehen, aus Sorge um die Gesundheit ihrer Bürger kurzfristig Einschränkungen an den Grenzen einführen. Auch sind die Empfehlungen, auf die sich die Länder geeinigt haben, nicht bindend. Im Europaparlament stößt das Vorgehen in Deutschland auf ein geteiltes Echo. Der FDP-Abgeordnete Jan-Christoph Oetjen findet, dass die Handhabe hinsichtlich Tirol und Tschechien
populistischer Unsinn ist. Man hätte durchaus mildere Maßnahmen gehabt und hätte nicht den kleinen Grenzverkehr völlig lahmlegen müssen, so wie das jetzt durch die Grenzkontrollen gemacht wird. Man hätte beispielsweise verlangen können, dass Grenzpendler einen negativen PCR-Test mit sich führen. Den hätte man vielleicht sogar auf dem Arbeitsplatz kontrollieren können, anstatt an der Grenze.
Von der EU-Kommission erwartet er, dass sie die deutschen Maßnahmen hinsichtlich der Schengen-Regeln prüft. Der CDU-Binnenmarktexperte Andreas Schwab hingegen findet die Maßnahmen nachvollziehbar.
Wünschenswert wäre aus Binnenmarktsicht, dass sich die tschechische Regierung ähnlichen Maßnahmen anschließt, wie wir sie in Deutschland getroffen haben, um die Verbreitung der Mutationen auszuschließen. Wenn dies aber nicht gelingt und die Gefahr besteht, dass der gesamte Binnenmarkt durch die Mutationen am Ende von der Pandemie lahmgelegt wird, glaube ich, dass zeitweise verhältnismäßige Grenzkontrollen uns weiterbringen.
Schwab spricht sich allerdings für vereinfachte Testmöglichkeiten an der Grenze für Lastwagenfahrer aus. Die Grenzkontrollen bleiben auch erstmal weiter Thema in Brüssel. Die EU-Kommission hat die portugiesische Ratspräsidentschaft dazu aufgefordert, das Thema der einseitigen Maßnahmen an den Grenzen kommende Woche bei den EU-Außenministern zur Sprache zu bringen.
Diskussionen um Grenzkontrollen in Brüssel, der Bericht von dort von Paul Vorreiter. Mein Haus, mein Auto, mein Boot, so karikierte vor einigen Jahren eine Werbung das Einfamilienhaus. Eine Wohnform, die für viele ein Traum ist, für andere ein Spießeralbtraum und für andere viele ist sie sowieso unerschwinglich, zumal in größeren Ballungszentren. Klar ist, dass ein Einfamilienhaus einen deutlich höheren Flächenverbrauch hat als ein Mehrparteienhaus, wenn man es auf die Anwohnerzahl herunterrechnet. Ein Grund, warum der Bezirk Hamburg-Nord den Bau neuer Einfamilienhäuser jetzt ausgesetzt hat, im Bebauungsplan dort sind sie nicht mehr vorgesehen. Diese Entscheidung und ein Interview von Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter haben eine Debatte über Wohnraum entfacht. Panayotis Gavridis fasst sie für uns zusammen.
Es scheint, als bemühen sich die Grünen darum, nach dem Veggie-Day-Vorschlag vor Jahren nun erneut nicht als sogenannte Verbotspartei abgestempelt zu werden. Dieses Mal geht es nicht ums Essen, sondern ums Wohnen. Parteichef Robert Habeck hatte Vorwürfe zurückgewiesen, wonach die Grünen den Neubau von Einfamilienhäusern verbieten wollten.
Das Einfamilienhaus ist für viele Menschen Teil ihres Lebens, ihrer Lebenspläne und ihrer Wünsche und wird auch in Zukunft es bleiben. Es wird Einfamilienhäuser geben in Deutschland, wie Reihenhäuser und Mehrfamilienhäuser als Eigentum oder als Miete.
Habeck weiß aber auch, es ist Wahlkampf. In weniger als einem Monat startet das Superwahljahr mit Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Die Mieten sind hoch, sie sinken kaum, Bauland ist zudem teuer. Wohnen bleibt trotz oder wegen der Corona-Pandemie ein zentrales Thema.
Wir wollen den Erwerb von Wohneigentum für private Eigentümer erleichtern. Durch Staffelung von Gewerbesteuern, also Eigentümer für ein kleines Eigentum, zahlen weniger als Immobiliengesellschaften. Wir wollen die hohen Maklergebühren deckeln.
Anlass für die Debatte, ein Spiegel-Interview mit Anton Hofreiter, dem Fraktionsvorsitzenden der Grünen im Bundestag. Darin begrüßte er eine Entscheidung eines Hamburger Bezirksamtes, die keine Einfamilienhäuser in den Bebauungsplänen vorsieht. Hofreiter begründete es mit der dramatischen Wohnungsnot, sagte er, in der Gegend. Der Bezirk habe entschieden, Wohnraum für viele statt für wenige zu schaffen. Hofreiter hatte aber auch klargestellt, natürlich wollten die Grünen nicht die eigenen vier Wände verbieten. Dennoch, es gibt nach wie vor Kritik, vor allem von der FDP und der CDU. Die Grünen wollen sehr häufig die Menschen bevormunden, sagt Kai Wegner, wohnungspolitischer Sprecher der Unionsbundestagsfraktion.
Das Verbot zeigt einmal mehr das gestörte Verhältnis der Grünen zum Thema Eigentum.
Wo und wie soll in Großstädten aber gebaut werden? In Ballungsräumen sei nicht mehr viel möglich, so Wegner weiter. Er schlägt vor, nachverdichten, zum Beispiel auf den Dächern von Einzelhandelsketten Wohnungen bauen und Flächen auch zu bebauen, die noch frei sind.
Was wir nicht tun sollten, ist, dass wir in bestimmten Städten das Einfamilienhaus verbannen, weil ich kann Ihnen sagen, das wird dazu führen, dass am Ende des Tages diese Städte zu Armenhäusern werden. Und das will ich nicht. Ich möchte nicht, dass die Menschen, die in Berlin, Hamburg oder München gerne in den eigenen vier Wänden leben möchten, vielleicht auch einen kleinen Garten haben möchte oder in meinem Reihenhaus leben möchten, die möchte ich nicht raus aus die Städte drängen.
Karin Ley, wohnungspolitische Sprecherin der Linksfraktion im Bundestag, kann hingegen die Aufregung rund um das Thema Eigenheim nicht nachvollziehen.
Ich muss mich ehrlich gesagt wundern, dass Union und FDP gestern den ganzen Tag um einen Bebauungsplan im Hamburger Norden diskutiert haben. Aber die Tatsache, dass 5 Millionen Sozialwohnungen bundesweit fehlen und diese Bundesregierung nichts dagegen gemacht hat, ist völlig unterbelichtet.
Tatsächlich sinkt trotz Milliardenförderung die Zahl der günstigen Sozialwohnungen. Der Grund: viele Wohnungen fallen nach 20 bis 30 Jahren aus der Bindung heraus und können ganz normal vermietet werden. Ende 2019 gab es knapp über 1 Million Sozialwohnungen und damit fast 39.000 weniger als ein Jahr zuvor. Dabei hat die Bundesregierung Wohnpolitik zu der sozialen Frage erklärt. Sie will bis zum Ende der Legislaturperiode insgesamt für 1,5 Millionen neue Wohnungen sorgen. Die Bundesregierung zeigt sich optimistisch, dieses Ziel zu erreichen. Expertinnen und Experten zweifeln allerdings an diesem selbstgesteckten Ziel.
Berichtet Panayotis Gavrilis. Und damit ist es um 23.36 Uhr hier im Deutschlandfunk Zeit für unsere Berichte in Kürze. Sie heißen in Medienberichten verniedlichend Familiendramen oder Beziehungstaten. Die CSU fordert nun, frauenfeindliche Delikte extra in der Kriminalitätsstatistik aufzuführen. Johannes Kuhn.
Ermittlungsbehörden führen Gewalt gegen Frauen meist unter der Rubrik Partnerschaftsgewalt. Frauenfeindliche Kommentare im Netz fallen in die allgemeine Kategorie Online-Hass. Dies hatten Bundeskriminalamt und Landeskriminalämter auf Nachfrage des Magazins Der Spiegel mitgeteilt. Dass die polizeiliche Kriminalstatistik Frauenfeindlichkeit nicht gesondert erfasst, hält Digitalstaatsministerin Dorothee Beer für einen Fehler. Es brauche ein präzises Bild vom Umfang solcher Taten, sagte die CSU-Politikerin der Deutschen Presseagentur. Aussagekräftige Daten seien die Grundlage für Analysen, wie man dem Phänomen begegnen könne und wie es sich entwickle. Frauenhass vergifte das soziale Miteinander, hinterlasse schwere Seelenschäden und sei Nährboden für Gewalt, so Beer. Im Zusammenhang mit Hass gegen Frauen fordert auch Bundesjustizministerin Christine Lambrecht Konsequenzen, nämlich ein schnelles Inkrafttreten des Gesetzes gegen Hass und Hetze im Netz. Das Gesetz verpflichtet Plattformen wie Facebook, strafbare Hasspostings an die Ermittlungsbehörden weiterzuleiten. Für das Gesetz ist eine Neufassung der Bestandsdatenauskunft nötig, die die Datenherausgabe regelt. Der Bundesrat hatte am vergangenen Freitag der Bestandsdatenauskunft jedoch nicht zugestimmt. Sie muss nun erst einmal in den Vermittlungsausschuss.
Entgegen ursprünglicher Pläne will die Bundesregierung wohl doch den Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan verlängern. Kai Küstner.
Bis vor kurzem sah es noch so aus, als könnte der fast 20-jährige Einsatz der Bundeswehr am Hindukusch zum 30. April zu Ende gehen. Doch da ein Abzug der USA und der anderen NATO-Partner zu diesem Datum immer unwahrscheinlicher wird, trifft auch die Bundesregierung Vorkehrungen für den Verbleib. Kommende Woche soll das Kabinett darüber entscheiden. Ein Entwurfspapier für ein erneutes Mandat, das derzeit innerhalb der Regierung abgestimmt wird, sieht eine Verlängerung bis 31. Dezember vor. Was die Zahl der Soldatinnen und Soldaten angeht, so soll die personelle Obergrenze unverändert bei 1300 bleiben, heißt es in dem Entwurf, wie das AD-Hauptstadtstudio erfuhr. Zuletzt war darüber spekuliert worden, ob zur Absicherung des Lagers in Mazar-i-Sharif die Kampfstärke der Truppe in Nordafghanistan noch einmal erhöht werden müsste. Die Taliban hatten mit neuer Gewalt gedroht, sollten die internationalen Truppen nicht bis Ende April abziehen. Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums bestätigte die Pläne zunächst nicht, sagte aber dem AD-Hauptstadtstudio, eine Verlängerung des Mandats ist möglich und vorstellbar. Sowohl bei der NATO als auch bei der Bundesregierung ist man zunehmend bestrebt, den vorgesehenen Abzug nicht an Zeitplänen festzumachen, sondern an die Situation in Afghanistan zu knüpfen. Das aktuelle Bundestagsmandat läuft zum 31. März aus. Die festgeschriebene personelle Obergrenze von 1300 schöpft die Bundeswehr derzeit nicht aus. Aktuell befinden sich etwa 1100 deutsche Soldatinnen und Soldaten am Hindukusch.
In Belarus sind Sicherheitskräfte gegen Menschenrechtsorganisationen und Journalisten vorgegangen. Markus Sambale.
Nicht nur in der Hauptstadt Minsk, auch in anderen Städten in Belarus wurden Wohnungen und Büros durchsucht. Es traf das renommierte Menschenrechtszentrum Wjasna, aber auch den belarussischen Journalistenverband sowie einzelne Journalisten und Journalistinnen. Zahlreiche Computer, Smartphones und Dokumente wurden beschlagnahmt, Zugangstüren versiegelt, es gab Festnahmen. Die Behörden erklärten, es werde wegen der Organisation und Finanzierung von Aktivitäten ermittelt, die die gesellschaftliche Ordnung grob verletzen. Bürgerrechtler sprachen von einem weiteren Schritt in der Logik der Repression durch den Machtapparat von Langzeitherrscher Lukaschenko. Olga Chvoin vom belarussischen Journalistenverband beklagt: Ich glaube, ideale Bedingungen für diese Staatsmacht wären, wenn es überhaupt keine unabhängigen Journalisten mit einer anderen Meinung gäbe. Alles, was gerade passiert, dient der Einschüchterung, damit die Leute ihren Beruf aufgeben und das Land verlassen. Machthaber Lukaschenko geht seit Monaten mit aller Härte gegen die Demokratiebewegung im Land vor. Viele Oppositionelle und Medienschaffende sind inhaftiert.
Und den Tag an der Frankfurter Börse fasst Bianca von der Au zusammen.
Die sogenannten Nebenwerte an der Börse sind alles andere als Nebensache. So stellt der MDAX seinen großen Bruder einmal mehr in den Schatten, ganz vorne die Warta-Aktie mit 4,3% Gewinn. Übermorgen wird der Batteriehersteller über den jüngsten Geschäftsverlauf berichten. Für zusätzliche Spannung sorgt ein Beitrag auf der offiziellen Facebook-Seite des Konzerns. Zitat: In diesem Jahr findet der Independence Day am 18. Februar statt. So lautet der Text, der viel Raum für Spekulationen lässt. Aktien des Göttinger Laborausrüsters Sartorius waren wie schon im gesamten Corona-Jahr sehr gefragt. Das Unternehmen gilt als Aufstiegskandidat für den DAX. Im noch kleineren SDAX gingen Aktien von LPKF Laser and Electronics aus der Nähe von Hannover regelrecht durch die Decke, mit einem Plus von guten 9,5%. Grund ist ein Übernahmeangebot für den US-Laserhersteller Coherent, der bereits seit einiger Zeit als Übernahmekandidat gehandelt wird. Und so treiben Einzelwerte und Nachrichten die Kurse weiter an in einer ohnehin optimistischen Grundstimmung. Anleger gehen von einer baldigen Konjunkturerholung aus. Das besagt auch die jüngste Umfrage des Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung. Der DAX gönnt sich heute eine Verschnaufpause und geht mit leichtem Minus bei 14.065 Punkten aus dem Handel.
Der Bericht von der Frankfurter Börse am Ende unserer Nachrichten in Kurzform. Und während der Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan wohl wie gehört verlängert wird, ging es heute in Luxemburg noch einmal um den Luftangriff von Kunduz. Der deutsche Oberst Klein hatte zwei Tanklastwagen bombardieren lassen, die die Taliban gekapert hatten. 2009 war das. Ein Mann, dessen Söhne die Bomben töteten, hatte die Bundesrepublik Deutschland daraufhin verklagt. Heute die höchstrichterliche Entscheidung, von der Tonja Koch berichtet.
Der EGMR, der Europäische Menschenrechtsgerichtshof in Straßburg, hat der Bundesregierung bescheinigt, dass sie die Umstände, die 2009 zum Luftangriff auf die beiden von Taliban gekaperten Tanklaster geführt haben, ausreichend aufgeklärt hat. Dabei waren nach offiziellen Angaben 91 Menschen ums Leben gekommen. Darunter befanden sich viele Zivilisten, auch die beiden Söhne des Klägers Abdul Hanan. Der Gerichtshof befand in seinem heutigen Urteil, dass die Untersuchung des Vorfalls, der zum Tod der Kinder geführt hat, ausreichend war. Der Parlamentarische Untersuchungsausschuss des Bundestages habe die Maßstäbe, die an wirksame Aufklärung anzulegen seien, erfüllt. Wolfgang Kalek, der Anwalt des Klägers und Generalsekretär des European Center for Constitutional and Human Rights, einer in Berlin tätigen Menschenrechtsorganisation, zeigte sich vom Richterspruch enttäuscht.
Natürlich haben wir in vielen bewaffneten Konflikten genau dieses Problem, also unter anderem ja auch bei dem Verfahren, das wir gegen englische Folterer im Irak geführt haben. Auch da waren keine Strafgerichte aktiv, sondern nur Untersuchungsausschüsse. Das ist besser als nichts, aber sollte nicht genügen.
Auch bei der Frage, ob Artikel 2 der Europäischen Menschenrechtskonvention das Recht auf Leben verletzt worden sei, stützte der Gerichtshof die deutsche Auffassung. Als der Bundeswehroberst Georg Klein seinerzeit die Bombardierung der Tanklastzüge anordnete, habe er nicht mit Sicherheit wissen können, dass sich zu diesem Zeitpunkt Zivilisten in der Nähe befanden. Er habe die ihm verfügbaren Erkenntnisquellen ausgeschöpft. Die Ermittlungen gegen ihn wurden eingestellt. Bereits bei der mündlichen Verhandlung in Straßburg hatte die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung Almut Wittling-Vogel darauf hingewiesen, dass die Bundesregierung jenseits der juristischen Fragestellung das tiefe Leid der Betroffenen sehe und sich entschuldigt. Im Namen der Bundesrepublik Deutschland möchte ich mich bei den zivilen Opfern des Luftangriffes entschuldigen. In den Augen der Menschen vor Ort, den Bewohnern, die Opfer dieses Luftangriffes geworden seien, reiche das jedoch nicht aus, sagt Wolfgang Kalleck.
Ein Ausdruck des Bedauerns vor Gericht hat vielleicht nicht dieselbe Wirkung wie beispielsweise die Einweihung eines Gedenksteins vor Ort oder einer Schule mit einem Gedenkstein oder was auch immer. Es gibt ja vielfältige Möglichkeiten, aber es muss halt fühlbar und sichtbarer werden als eben das, was da im Gerichtssaal geäußert wurde.
Vor deutschen Gerichten waren Abdul Hanan sowie weitere Hinterbliebene mit ihrer Forderung nach Entschädigung gescheitert. Allerdings hatte sich die Bundesregierung für eine humanitäre Geste entschieden und den betroffenen Familien jeweils $5,000 gezahlt. Die strafrechtliche Aufarbeitung des Falles ist damit abgeschlossen. Die Entscheidung der Straßburger Richter ist endgültig.
Der Bericht von Tonja Koch. Es war rechter Terror, so entschied die Bundesanwaltschaft noch am Abend des 19. Februar des vergangenen Jahres. Ein Rechtsextremist erschoss in Hanau 9 Menschen. Alle hatte er auch aus rassistischen Motiven als Opfer ausgesucht. Einen Prozess und die entsprechende juristische Aufarbeitung wird es nicht geben, weil der Täter sich im Anschluss selbst tötete. Kurz vor dem Jahrestag, zu dem unter anderem Bundespräsident Steinmeier in Hanau erwartet wird, fordern Angehörige und Migrantenverbände mehr Aufklärung, auch über die Tatnacht. Und sie fordern mehr Einsatz gegen Rassismus. Katharina Hamberger berichtet.
Wie soll es einem schon gehen nach so einer Tat, fragt Ayla Kurtovic.
Also mittlerweile ist ein Jahr vergangen und man versucht irgendwie weiterzumachen und stark zu sein. Und es gelingt einem auch an manchen Tagen. Aber da gibt es natürlich auch Tage, die sehr schwarz sind und wo man eigentlich nicht so wirklich damit zurechtkommt.
Erzählt sie im Deutschlandfunk. Ihr Bruder Hamza Kurtovic ist bei dem rassistisch motivierten Anschlag von Hanau ermordet worden. In dieser Woche jährt er sich zum ersten Mal. 9 Menschen, alle mit Migrationsgeschichte, erschoss der mutmaßliche Täter an verschiedenen Orten in der hessischen Stadt. Anschließend tötete wahrscheinlich er seine Mutter und sich selbst. Der Generalbundesanwalt sprach damals von gravierenden Indizien für einen rassistischen Hintergrund der Tat. Ayla Kurtovic sagt heute, ihre Familie gebe ihr Halt, auch ihre Freunde und die Menschen, die ihre Solidarität zeigten. Sie fühle sich allerdings alleingelassen von der Politik und den Ermittlungsbehörden. Für sie seien noch alle Fragen offen.
Hätte man den Täter stoppen können rechtzeitig? Was ist in der Tatnacht passiert? Was ist danach passiert? Warum wurden wir in der Tatnacht hingehalten? Warum hat man uns nicht gesagt, wo mein Bruder ist? Was macht das Thema mit den Notrufen?
Sagte Kurtovic dem Deutschlandfunk. Die Notrufzentrale war am Abend des Anschlags überlastet. Anrufe an die 110 wurden nicht angenommen bzw. sind gar nicht erst durchgekommen. Auch die Bundeskonferenz der Migrantenorganisationen, kurz BKMO, sieht noch viele offene Fragen.
Da erwarten natürlich nicht nur die Angehörigen, sondern wir alle Antworten.
Sagt Sami Cemailowski vom Verband für interkulturelle Wohlfahrtspflege, Empowerment und Diversity bei der heutigen Pressekonferenz von VertreterInnen der BKMO zum Jahrestag des Anschlags in Hanau. Dass es diesen Anschlag gab, habe nicht wirklich überrascht, meint Marianne Bayer-Mudumbo von der Pan-African Women's Empowerment and Liberation Organization. Nach solchen Anschlägen werde immer wieder die These des Einzeltäters vertreten.
Obwohl es klar ist, dass Rassismus, strukturellen Rassismus in der Mitte der Gesellschaft vorhanden ist und aus der Mitte der Gesellschaft bekämpft und überwunden werden soll.
Nach dem Anschlag in Hanau hat die Bundesregierung einen Kabinettsausschuss zur Bekämpfung von Rassismus und Rechtsextremismus eingerichtet, der mittlerweile einen Katalog von Maßnahmen erarbeitet hat. Teilweise seien diese sehr sinnvoll, sagt Fahad Demagani vom Verein Deutsch Plus, aber sie ergeben keine Gesamtstrategie. Er verweist deshalb auf die Forderungen der Migrantenorganisationen hin, fast 100, die sie erarbeitet haben.
Unsere Hauptforderungen basieren auf Artikel 3 Grundgesetz, das ist der Gleichheitsgrundsatz und das ist das, was wir einfordern. Deswegen wehren wir uns auch gegen jegliche Anschuldigungen, die sagen, wir würden eine spalterische Identitätspolitik betreiben. Nein, wir haben strukturelle Forderungen, die den Gleichheitsgrundsatz in der Gesellschaft durchsetzen wollen und die Lebenschancen und Lebensqualität für alle erhöhen wollen.
Sagt Demagani. Als Beispiel nennt er ein Partizipationsgesetz, das eine Quotenregelung für von Rassismus betroffene Menschen mit Migrationsgeschichte im öffentlichen Dienst vorsieht. Auch Saraya Gomez vom Verein Each One Teach One kritisiert die Maßnahmen der Bundesregierung. Es sei irritierend, dass auf strukturelle und institutionelle Diskriminierung nicht mit ebensolchen Maßnahmen geantwortet worden sei.
Und darüber hinaus noch nicht einmal die Basis für ein wirksames antidiskriminierendes Handeln gelegt worden ist. Siehe zum Beispiel eine Arbeitsdefinition für Rassismen als Grundlage für die Entwicklung, Umsetzung und die Überprüfung von Maßnahmen und überhaupt die Entwicklung einer wirksamen Antidiskriminierungsstrategie.
Sie sagt auch, sie hoffe, dass dann bei der Umsetzung der von der Bundesregierung beschlossenen Maßnahmen noch einmal ExpertInnen dazugeholt werden, um nachzubessern, wo es geht.
Der Bericht von Katharina Hamberger. Und zum Ende der Sendung blicken wir noch einmal nach Frankreich. Frankreich, das besonderen Wert auf seine Laizität legt, also die Trennung von Staat und Kirche. Die Nationalversammlung hat heute das Gesetz zur Stärkung der Prinzipien der Republik verabschiedet mit 354 Stimmen gegen 151 Nein-Stimmen. Einen progressiven und liberalen Islam der Aufklärung wolle er mithilfe des Gesetzes aufbauen. So hat es Präsident Emmanuel Macron im Oktober angekündigt. Doch im umstrittenen Gesetz ist der Islam nicht einmal benannt. Der Bericht aus Paris von Christiane Kess.
Gut ein Jahr vor der Präsidentschaftswahl setzt die Regierung einen Meilenstein. Präsident Macron hat im vergangenen Oktober dem radikalen Islam den Kampf angesagt. Allerdings stößt der jetzige Gesetzestext in und außerhalb des Parlaments auf Kritik. Ein mögliches Eingreifen in die religiösen Freiheiten hat Vertreter aller Konfessionen auf den Plan gerufen. François Claveroli, Präsident des Verbands der französischen Protestanten, sorgt sich. Zum ersten Mal bin ich zusammen mit anderen in der Situation, die Meinungs- und Religionsfreiheit zu verteidigen vor einem Gesetz, das Kontrolle und Misstrauen gegenüber Religionen vorsieht. Wir müssen immer daran erinnern, dass die Republik laizistisch ist, aber nicht die Gesellschaft. Vereinigungen jeder Art können stärker kontrolliert und notfalls verboten werden, wenn sie nicht mit den Prinzipien der Republik vereinbar sind. Dass der Gesetzestext dabei nicht explizit den Islam oder Islamismus nennt, verteidigt François de Rugy, Abgeordneter der Regierungsfraktion La République en Marche. Stellen Sie sich vor, wir hätten gesagt, wir machen ein Gesetz zum Islam. Dann hätte man gesagt, was mischt sich die Regierung und das Parlament in eine Religion ein? Das Gesetz zur Laizität von 1905, das Kirche und Staat in Frankreich trennt, habe auch keine spezifische Religion genannt, so sein Argument. Die Vertreter der Muslime fühlen sich dennoch besonders angegriffen von den Maßnahmen, die die Regierung mit dem neuen Gesetz dem Staat an die Hand geben will. Abdallah Sekri vom französischen Muslimrat nennt ein Beispiel. Man sagt, ein Gebetssaal muss geschlossen werden, wenn der Imam einen radikalen Diskurs hält. Der Imam muss ausgewiesen werden, das sage ich ganz klar, das stört mich nicht. Aber man kann nicht die ganze Moschee schließen und damit die Gläubigen als Geisel nehmen. Schließt man etwa eine Kirche, weil der Pfarrer pädophil ist? Nein, man schließt sie nicht. Tatsächlich können Kultstätten, in denen zum Hass aufgerufen wird, auf der neuen gesetzlichen Grundlage geschlossen werden. Bisher war das nur im Rahmen des Vorgehens gegen den Terrorismus möglich. Um Indoktrinierung zu vermeiden, soll es außerdem schwieriger werden, Kinder zu Hause zu unterrichten. Das Gesetz schreibt auch die Neutralität im öffentlichen Dienst vor, den Kampf gegen den Hass im Netz oder ein verschärftes Vorgehen gegen die Polygamie und medizinische Atteste über die Jungfräulichkeit. Die linke Opposition wirft der Regierung eine Kollektivstrafe und Stigmatisierung der muslimischen Gemeinschaft vor. Für den extrem rechten Rassemblement National wiederum ist das Gesetz eine Steilvorlage, um sich auf bewährtem Terrain weiter auszubreiten. Parteichefin Marine Le Pen hat einen Gegenvorschlag präsentiert und diskutierte ausführlich mit Innenminister Gérald Darmanin im französischen Fernsehen. Sein Gesetz, so Le Pen, habe zwei große Fehler. La première erreur, c'est qu'en fait, vous ne luttez pas contre l'idéologie islamiste. Der erste ist, sie kämpfen nicht gegen die Ideologie der Islamisten in allen Bereichen, in denen sie sich in unserem Land eingeschlichen hat. Und zweitens beschneiden sie die Freiheit von allen, um die Freiheit von ein paar Islamisten zu beschränken. Sie haben in diesem Text die Regeln für die Religionen geändert, obwohl der Islamismus gar kein religiöses Problem ist, sondern ein ideologisches.
Der Bericht aus Frankreich von Christiane Kess. Und damit kommen wir zur Presseschau heute Abend von und mit Michael Hesse.
Kommentiert werden die Äußerungen von CDU-Chef Laschet, der vor einer zu starken Fokussierung auf den Corona-Inzidenzwert gewarnt hat. Für die Leipziger Volkszeitung trifft Laschet zwar die Gefühlslage vieler Menschen, aber für die Beschlüsse sei auch er mitverantwortlich. Nicht nur die Nerven von Eltern und Kindern, Menschen in Heimen, Unternehmern und Kliniken liegen blank, sondern auch die von Regierenden und Abgeordneten. Im Superwahljahr ganz besonders. Der neue CDU-Chef und mögliche Kanzlerkandidat Armin Laschet, der von Anfang an Zweifel an Freiheitsbeschränkungen äußerte, sagt nun, man kann nicht immer neue Grenzwerte erfinden, um zu verhindern, dass Leben wieder stattfindet. Aber wer ist Mann? Auch er hat den Beschluss mitgetragen und so gesehen einen neuen Grenzwert erfunden. Für die Taz aus Berlin ist Laschets Motivation offensichtlich. Sein Angriff gilt wohl auch Angela Merkel, aus deren Schatten er treten möchte. Das ist nicht weitsichtig. Die Reihe von Unionspolitikern, die mit Attacken auf Merkel etwas erreichten, ist sehr, sehr kurz. Der Münchner Merkur ist da anderer Meinung. Laschet ist empathischer als Merkel und Söder. Er hat die Erschöpfung vieler Bürger nach fast 4 Monaten Lockdown gespürt. Nach einem Jahr Pandemie suchen viele verzweifelte Menschen keinen Warner mehr, sondern Politiker, die Perspektiven aufzeigen. Der oft unterschätzte Menschenfänger aus Aachen hat das erkannt und seine Chance genutzt. Ihn im Kandidatenrennen um das Kanzleramt jetzt noch abzufangen dürfte schwierig werden. Das Handelsblatt befasst sich mit dem von Bundeswirtschaftsminister Altmaier einberufenen Wirtschaftsgipfel. Hinter vorgehaltener Hand häufen sich Unverständnis und massive Kritik an Altmaier. Auffällig ist, dass ihm aus den CDU-Reihen niemand beispringt. Seine parteiinternen Kritiker sind dafür umso lauter. Er will nun die Vorschläge der Wirtschaft beim nächsten Bund-Länder-Gipfel vortragen. Nach einem Jahr Pandemie will er priorisieren und sortieren. Man fragt sich natürlich, warum es so eine Liste nicht schon längst von ihm gibt. Öffnungskonzepte der Branchen gibt es zuhauf. Die Ostfriesen-Zeitung aus Leer sieht es genau andersherum. Trotz Abstrichen in der B-Note gebührt Altmaier Respekt. Er hat es tatsächlich geschafft, aus dem Trostgipfel einen Perspektivgipfel für die Wirtschaft zu machen. Well done. Und was auch immer dabei herauskommt, zumindest wissen wir dann am 3. März wenigstens, woran wir sind. Die badischen neuesten Nachrichten aus Karlsruhe fassen es noch einmal so zusammen. Die Taschen des deutschen Staates sind tief. Aber was nützt das Geld, wenn es nicht bei der notleidenden Wirtschaft ankommt?
Die Presseschau von Michael Hesse, vielen Dank. Und das war der Tag an diesem Dienstag im Deutschlandfunk. Am Mikrofon war bis hierhin Bastian Brandau. Vielen Dank für Ihr Interesse und kommen Sie gut durch die Nacht.